Dieter Siendl, der uns hier durch den Gottesdienst begleitet. Mein Name ist Maren Aliszewski, ich bin die Pastorin hier in dieser Gemeinde und ich freue mich total auf diesen Gottesdienst, über diesen Gottesdienst und auf das, was Gott hier heute tun wird. Liebe Vanessa, erstmal gucken, wo du bist. Vanessa schreibt mit. Also falls jemand nicht alles mitkriegt des Gottesdienstes oder der Predigt, kann er sich an Vanessa wenden. Die schreibt sich manchmal ein paar Stichworte mit. Ich finde das eine tolle Idee. Vielleicht eine Anregung für den einen oder anderen. Gute Ideen, die kommen ja doch mal vor, auch in einem Gottesdienst, nicht zu vergessen. Liebe Vanessa, also liebe Gemeinde, ist jemand von euch, ich sage einfach mal euch, wenn jemand sich auf den Schlips getreten fühlt, dann bitte ich schon mal, das zu entschuldigen. Ich meine das nicht respektlos. Ist jemand von euch schon mal Last Minute geflogen? So Koffer gepackt, nicht gewusst wohin, einfach zum Flughafen geguckt, was geht und dann los? So nicht. Last Minute sieht heutzutage nämlich so aus, dass man 2, 3 bis oder 4 Wochen vor dem Flug doch schon mal am Flughafen guckt, was gibt es denn? Also so ganz Last Minute ist das Ganze nicht mehr. Gemeint ist aber eigentlich tatsächlich Augen zu und los. Nicht wissen, wo es hingeht, am Flughafen gucken, wo geht es denn mal hin, nach Teneriffa, auf die Malediven oder irgendwo hin. Für mich ist das überhaupt nichts. Ich muss wissen, wo es hingeht. Ich möchte mich gern darauf vorbereiten. Dann kann ich mir nämlich zum Beispiel die entsprechende Währung des Landes besorgen. Ich kann mir die entsprechenden Klamotten einpacken, entweder dick eingemummt oder Badeanzug, je nachdem. Und ein Wörterbuch für alle Fälle. Wenn ich mir ein Wörterbuch mitnehmen will, dann muss ich natürlich wissen, wo es hingeht. Denn ein deutsch-türkisches Wörterbuch nützt mir nicht so viel, wenn ich nach Ägypten reise. Übrigens reise ich persönlich nicht gern in ein Land, dessen Sprache ich weder kenne noch sprechen kann. Da fühle ich mich unwohl, unsicher. Da habe ich, ich glaube, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich da irgendwie nicht zurechtkomme. Das ist definitiv nicht die Zone, in der ich mich wohlfühle, nicht meine Komfortzone. Neue Wege, neue Abenteuer gerne, aber in überschaubaren Maßen. So sieht das bei mir aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, mit neuen Wegen, mit Abenteuern. Mir würde nicht im Traum einfallen, in eine Stadt zu ziehen, meine Wohnung aufzugeben, ohne schon eine neue Wohnung zu haben, ohne zu wissen, da ist der Platz, an den ich hingehen werde. Und ich glaube, wenn ich das machen würde, würden alle meine Verwandten und Freunde sagen, Maren, hallo, das ist nicht so ganz schlau. Und das wäre wahrscheinlich noch der freundlichste Kommentar dabei. Ich würde nicht volles Risiko gehen dabei, ich hätte Angst. Stellt euch mal vor, ihr verlasst die Schule ohne Abschluss. Es gibt heutzutage viele Schulabbrecher. Aber wir versuchen allen Jugendlichen zu raten, versuch, wenn es irgend geht, irgendwie einen Abschluss zu machen. Und wenn es geht, einen guten Abschluss. Das ist zwar keine Garantie, aber das Risiko ohne Abschluss ist höher, dass man keine gute Berufsausbildung machen kann. Kritische Kommentare würde es wahrscheinlich da auch ganz schön hageln. Wenn wir einen neuen Weg gehen, einen Weg, der unsicher ist, dann gibt es immer Leute, die sagen, Vorsicht, wenn wir das nicht uns schon selber sagen. Dann gibt es Freunde, Kollegen, Nachbarn, die sagen, du, lass das lieber sein, das ist zu unsicher. Bereite dich lieber gut vor und dann zieh deiner Wege. Und ich schätze mal, es gibt dann auch sicherlich einige Bemerkungen, die nicht so freundlich gemeint sind, sondern guck dir mal an, was der macht, das gibt's doch nicht, das kann man doch nicht machen. Man muss doch planen und Sicherheiten einbauen. Liebe Vanessa, vielleicht kriegst du jetzt auch einige kritische Kommentare zu deinem Weg, den du mit Gott gehst. Dafür, dass du von Gott redest, so ganz ohne Scheu, dass du mit Gott lebst, dass du ihn ernst nimmst, dass du dein Verhalten nach ihm richtest. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, das ist doch bekloppt, sowas. Wie kann man nur ein bisschen Gott, okay, mal in die Kirche, ist auch nicht schlimm, aber so sein ganzes Leben auf Gott ausrichten, aber Entschuldigung bitte, das ist wirklich nicht normal. Ich hoffe sehr, dass du, wenn du solche Bemerkungen erhältst, dich von deinem Weg nicht abbringen lässt. Und ich hoffe sehr, dass du auch dabei Gottes Segen erlebst und siehst, wie er dich darin führt. Liebe Gemeinde, ich habe als Predigtext für diesen Taufgottesdienst einen unüblichen Text gewählt. Normalerweise wählt man einen Text aus dem Neuen Testament, eine Jesusgeschichte oder aus der Apostelgeschichte, wie die ersten Christen und Christengemeinden entstanden sind, wie sich jemand hat taufen lassen. Ich habe einen Text gewählt von einem Mann, der einen neuen Weg ging. Dieser Mann hatte schon einmal seine Heimat verlassen, ohne eigenen Antrieb. Er musste einfach mit, so mit der Familie. Er wurde gar nicht gefragt, obwohl er schon erwachsen war. Das hat man einfach so gemacht. Man ist halt mitgereist. Er hat seinen gewohnten Lebensraum verlassen, den Ort, den er kannte. Die Stadt Ur in Chaldea im früheren Mesopotamien, nahe des Flusses Euphrat. Nun weiß ich, dass wir uns nicht alle ganz toll auskennen, deshalb habe ich mal ein bisschen geguckt, ob ich mal eine Karte finde. Das ist Ur, die Urheimat des Abraham. Der heutige Irak ist das. Ich finde das immer hilfreich, so zu wissen, was ist das eigentlich heute? Also Abraham aus dem Irak. Eine schöne Gegend damals, fruchtbar, grün. Viele Menschen hatten sich dort schon angesiedelt, haben Städte gegründet, viele betreiben Landwirtschaft. Viele ziehen aber auch umher, so als Nomaden, als Nichtsesshafte, mit ihren großen Herden. Und so war auch die Familie Abrahams. Eine reiche Familie, viele Herden, viele Tiere, viel Besitz. Und mit diesem großen Besitz, mit diesen vielen Tieren machen die sich auf den Weg, der Vater Terach und alle, die so mit mussten, und ziehen hunderte von Kilometern von Ur nach Haran, die heutige Türkei, im Süden der Türkei. Ein langer Weg, eine beschwerliche Reise. Vielleicht so beschwerlich, dass der Vater dann letztendlich dort stirbt. Sein eigentliches Ziel hat er letztendlich nicht mehr erreicht. Das alles passiert so ungefähr 4000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und in diese Situation hinein, Heimat verlassen, Vater gestorben, findet die folgende Begebenheit statt, die ich uns vorlesen möchte und die wir hier auch an der Wand finden, die ihr gerne mitlesen könnt. Gott erwählt Abraham. Der Herr sagte zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, alle Knechte und Mägde und ihr ganzer Besitz. Sie erreichten Kanaan und durchzogen das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder, in der Nähe des Orakelbaumes. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm: Ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Opferstätte für Gott, dort, wo der Herr ihm erschienen war. Dann zog er weiter nach Süden zu dem Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlugen Abraham und die Seinen ihre Zelte auf. Und auch hier schichtete er Steine auf als Opferstätte für den Herrn. Dort betete er den Herrn an. Liebe Gemeinde, eine seltsame Begebenheit. Abraham wurde aufgefordert zu gehen. Gerade angekommen und schon soll er wieder alles loslassen. Man nimmt an, dass er circa ein Jahr dort gewohnt hat. Ein Jahr, das reicht nicht, um wirklich anzukommen, um wirklich sesshaft zu werden, neue Freunde zu finden und die Gegend wirklich gut zu kennen. Berichtet wird vor dieser Geschichte, dass schon sein Vater diesen Auftrag hatte, nach Kanaan zu ziehen. Das heißt, diese Geschichte war eigentlich gar nicht neu. Nun ist er zwischendurch gestorben und jetzt erhält Abraham den Auftrag, den eigentlich sein Vater hatte. Diese Aufforderung ergeht nun an Abraham. Und zwar mit einem Versprechen. Und jetzt möchte ich mal gerne den ersten Slogan hier sehen: Gott will segnen. Das ist ein Versprechen, das Abraham bekommen hatte von Gott. Eigentlich hat Gott das anders gesagt, nicht nur ich will, sondern ich werde. Ich mache das. Das ist nicht nur ein Wunsch oder eine Absichtserklärung, sondern das ist eine Tatsache. Ich werde das tun, ich werde dich segnen, dir Gutes tun. Und dieses Versprechen mit den Nachkommen, das ist irgendwie schon sehr merkwürdig, denn jeder wusste, selbst Gott musste das ja wissen, logischerweise, seine Frau konnte keine Kinder bekommen. Wie kann man jemandem, der keine Kinder bekommen kann, eine große Nachkommenschaft versprechen? Das ist doch schon fast ironisch oder gemein. Im besten Falle ist er dann einfach unwissend. Sie, die keine Kinder bekommen können, dieses Paar soll quasi Eltern eines großen Volkes werden. Gott hat Humor. Das findet man an solchen Stellen wirklich. Über ihre eigene Familie hinaus sollen sie dann auch noch Bedeutung für alle Menschen, alle Völker haben. Also es geht nicht nur um eine eigene Familie. Das wäre ja schon wunderbar und ein reicher Segen. Nein, es geht darüber hinaus, dass Abraham für alle Menschen eine Bedeutung haben soll. Das hat Gott zu Abraham gesagt. Liebe Gemeinde, das Reden Gottes. Das ist ja manchmal sehr merkwürdig. Wenn wir dann überhaupt daran glauben, dass Gott heute noch redet. Das klingt ja auch ein bisschen komisch. Gott redet zu uns. Man gerät ja leicht in einen merkwürdigen Verdacht, wenn man sagt, Gott hat zu mir geredet. Ich glaube daran, dass Gott heute Impulse gibt, dass er ganz unterschiedliche Art hat, zu Menschen zu sprechen. Aber auch jeder, der es glaubt, ist nicht immer darauf tatsächlich vorbereitet. Nur weil ich daran glaube, dass Gott heute noch zu mir redet, heißt das nicht, dass ich tatsächlich auch damit rechne. Manchmal sind wir so ein bisschen schockiert oder bekommen es vielleicht manchmal erstmal gar nicht mit. So, ach so, das war jetzt Gott, der durch diese Person mir was sagen wollte. Gott benutzt gern auch andere Personen oder Bücher oder Ideen, die uns so in den Kopf kommen. Es klingt komisch, Gott redet zu uns. Und man könnte ja auch mal fragen, hat Gott nichts Besseres zu tun, als ausgerechnet zu mir zu sprechen? Es gibt so viel zu tun in dieser Welt. Das ist doch alles viel wichtiger, als dass er ausgerechnet mir irgendetwas sagt. Liebe Vanessa, du hast das Reden Gottes gehört für dich. Und du hast verstanden, dass Gott dich meint. Und ich möchte das mal so an uns alle sagen. Gott meint dich persönlich. Gott redet nicht nur, er meint uns tatsächlich persönlich. Er redet nicht nur allgemein, denn so wird uns Gott in der Bibel vorgestellt, als ein Gott, der Kontakt möchte. Als ein Gott, der nicht eine irgendwie geartete mystische Kraft in uns ist, sondern Gott wird uns in der Bibel vorgestellt als ein personaler Gott, ein Gott, der in Kontakt gehen kann zu uns und nicht nur kann, sondern will. Da ist er natürlich abhängig von unserer Reaktion. Nur weil er das will, heißt das nicht, dass wir da mitmachen. Gott will das auf jeden Fall. Er will ein Gott sein, mit dem wir leben. Er will ein Gott sein, der Bedeutung hat in unserem Leben. Wir haben das gerade vor, ich glaube, 11 Tagen ungefähr gefeiert an Weihnachten. Dass Gott in diese Welt gekommen ist, weil er Kontakt möchte. Nicht nur, um uns ein gemütliches Weihnachtsfest zu schicken, um uns harmonische oder, naja, manchmal ist Weihnachten gar nicht so harmonisch, um uns schöne feierliche Tage zu schenken, sondern um zu zeigen, ich will Kontakt zu euch. Gott hat seinen Sohn in unsere Welt geschickt, um genau das deutlich zu machen, damit wir verstehen, wer Gott ist und damit wir verstehen, dass Gott uns als Menschen meint, jeden Einzelnen. Das hat Jesus, als er auf der Erde war, gepredigt, aber nicht nur gepredigt. Er hat es auch gelebt. In den Begegnungen, die er mit Menschen hat, sieht man ganz deutlich, wie liebevoll er mit Menschen umgeht. Oder manchmal auch, wie deutlich er Dinge anspricht, aber aus Liebe. Und wie sehr er selber auch in der Beziehung zu Gott, zum himmlischen Vater, lebt. Alles auch, um uns zu zeigen, das kannst du auch. Kannst du eine innige Beziehung zu Gott auch haben. Letztendlich hat ihn das sein Leben gekostet, dass er uns das zeigen wollte. Er ist am Kreuz gestorben für uns, damit wir leben können, damit wir mit Gott leben können, damit uns nichts mehr trennt von Gott. Keine Schuld, kein Versagen, keine Ängste. Wir können, so wie wir sind, zu Gott kommen. Wir brauchen nicht mehr diese Stätte, die Abraham sich gebaut hat, wo er ein Altar baute. Sowas brauchen wir nicht. Es ist schön, wenn wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern und das so ein Ort ist, an dem Gott auch ist. Aber Gott ist auch überall anders, wo wir sind. Abrahams Reaktion auf diesen Ruf Gottes ist, er geht darauf ein. Er glaubt diesem Ruf, er glaubt diesem Gott und er setzt im Prinzip sein ganzes Leben auf diesen Ruf. Darauf, dass das so seine Richtigkeit hat und dass Gott tatsächlich dahinter steckt. Dass es nicht nur eine Spinnerei ist, die er sich so ausgedacht hat, der Abraham. Er setzt alles ein und nimmt einen Teil seiner Familie mit, gibt wieder seine neue, ja fast Heimat, so richtig Heimat ist es wahrscheinlich noch nicht geworden, er gibt es auf und lässt in Haran aber einen Großteil seiner Familie zurück, seiner Verwandtschaft. Er geht das große Risiko ein, wieder neu anfangen zu müssen. Und jetzt als Familienoberhaupt. Das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes, ob man den Papa noch dabei hat, der alles managt, oder ob man jetzt selber der ist, der die Verantwortung übernimmt. Und das alles, ohne genau zu wissen, was da eigentlich auf ihn zukommt. Mit einem Versprechen in der Hand, das ist alles, was er hat. Und einer Gottesbegegnung. Liebe Vanessa, liebe Gemeinde, so ist das mit uns und mit Gott. Wenn wir mit Gott in Kontakt gehen, wenn wir auf das reagieren, was er sagt, dann wissen wir nicht immer genau, was daraus wird. Wenn Jesus, das lesen wir im Neuen Testament, einem Menschen begegnet, dann wird das Leben für diesen Menschen nicht immer einfacher. Wir sagen das manchmal so gerne, dass es mit Gott ein gutes Leben ist. Das heißt aber nicht, dass es immer einfach ist. Gott will natürlich uns Gutes tun, er will uns segnen, er will, dass wir Gutes erleben, Liebe und Frieden und seine Bewahrung. Aber er fordert uns auch heraus. Er will etwas mit uns anfangen in dieser Welt. Er will nicht nur, dass wir gemütlich Gottesdienst feiern und dass es uns gut geht. Er will, dass unser Leben auch für andere eine Bedeutung hat. Er will uns Menschen für das einsetzen, was er in dieser Welt verändern will. Er will, dass wir dazu unser Leben auch immer wieder überdenken und fragen, bin ich denn jetzt an so einem Punkt, wo ich etwas tun kann? Manchmal gibt es Phasen, wo wir einfach so den Segen Gottes spüren dürfen und aufnehmen dürfen und uns darin wohlfühlen können. Aber es gibt auch Phasen, wo wir gefragt sind, wo wir für andere da sind, wo wir Segen sind. Gott will auf jeden Fall, dass wir ein Leben führen, das sich nicht nur um sich selber dreht, dass wir nur uns selber im Blick haben, das ist ihm zu wenig, sondern dass wir ein Leben führen, das andere Menschen in den Blick nimmt. Ein Leben, das ein Segen ist für andere Menschen. Und das ist manchmal sehr unbequem. Wenn ich mich zum Beispiel auf die Seite eines Menschen stelle, über den alle anderen sich lustig machen, dann kann es sein, dass man sich dann auch über mich lustig macht. Wenn ich mich um jemanden kümmere, der Außenseiter ist, das ist manchmal sehr unbequem. Wenn ich der Versicherung ehrlich sage, ich habe die Brille tatsächlich selber kaputt gemacht, ich habe mich draufgesetzt und die Versicherung mir dann sagt, schöne Grüße, aber dann können wir leider für Sie nichts tun. Kaufen Sie sich eine neue, bezahlen tun wir das nicht. Mit Gott leben heißt manchmal auch, dass es unbequem wird. Und ich hoffe sehr für dich, Vanessa, dass dir das nicht zu unbequem wird, dass du damit gut umgehen kannst und dass du das als positive Herausforderung siehst und ja, als Herausforderung Gottes, der dir damit sagt, ich möchte dich dafür gerne gebrauchen, weil ich glaube, dass du da am richtigen Punkt bist. Liebe Gemeinde, Gott redet heute noch, Gott ruft uns auch heute noch. Gehen müssen wir selber, das macht niemand anderes für uns. Sie sind alle heute irgendwie hierher, gefahren, gegangen, gehopst, gelaufen vielleicht, weil es zu spät war. Vielleicht auch gefahren worden, geflogen. Ist jemand hierher geflogen, Klaus? Wenn Gott redet und uns ruft in ein Leben mit ihm, heißt das nicht für jeden von uns, dass er seine Verwandtschaft verlassen muss oder seine Heimat aufgeben muss. Nicht jeder von uns wird diesen Einschnitt so deutlich spüren, wie Abraham das hier gespürt hat. Es kann sein, dass wir an dem Platz bleiben, wo wir gerade sind und auch dauerhaft da bleiben. Wichtig ist, dass wir offen sind für die anderen Wege Gottes, die er an diesem Platz mit uns hat, an dem wir eben sind. Wichtig ist, dass wir offen bleiben, ob nicht vielleicht doch was anderes dran ist. Oder ein kleiner neuer Weg, eine neue Arbeitsstelle, ein anderes Hobby, ein neues Projekt, ein Mensch, um den ich mich kümmern soll. Gott will uns zum Segen setzen, nicht nur Abraham, sondern uns heute. Für unsere Familie, für Freunde, für die Nachbarn, für Arbeitskollegen, für Menschen, die in unserem Blick sind und für Menschen, die noch in unseren Blick kommen sollen. Ein neuer Weg kann auch heißen, dass wir Abschied nehmen von alten Standpunkten, die wir schon immer hatten und die bis dahin auch ihre Berechtigung hatten, die aber auch mal in dem Bewusstsein, dass wir in der Liebe Gottes geborgen sind, überdacht werden müssen. Ein neuer Weg kann heißen, Gewohnheiten zu beenden. Ich lasse jetzt mal ein bisschen Raum, mal selber zu überlegen, gibt es vielleicht in meinem Leben gerade eine Gewohnheit, die ich aufgeben könnte? Passt gerade so zum Anfang eines neuen Jahres. Vielleicht frage ich das im Juli nochmal. Ein neuer Weg kann einfach heißen, nicht wegzugehen, sondern etwas anders zu machen. Vielleicht mal eine halbe Stunde früher aufzustehen, um gemeinsam zu frühstücken, um noch Zeit mit Gott zu haben. Oder vielleicht irgendwas ganz anderes. Ein neuer Weg kann heißen, sich davon zu verabschieden, Menschen immer in eine Schublade stecken zu wollen. Kann heißen, allen Menschen eine Chance zu geben und nicht zu denken, naja, so ist der immer, das macht er halt so. Sondern einen Menschen als geliebten Menschen Gottes zu sehen. Vielleicht wäre das ein neuer Weg, in dieses Jahr zu gehen, Menschen anders zu sehen. Sie nicht festzulegen auf einen Fehler, den sie einmal oder dreimal gemacht haben. Gott will uns aus diesem Alten, was uns gefangen hält, befreien und uns hinaus in die Weite führen, in ein Leben, das er für uns hat, auf einen neuen Weg. Glauben heißt aufbrechen auf diesen neuen Weg. Ob es nun äußerlich tatsächlich auch aufbrechen ist, ich glaube, da hätten deine Eltern jetzt eher Schiss, Vanessa, wenn du sagst, ich ziehe jetzt mal aus von zu Hause mit gerade 14 Jahren. Das ist für dich sicherlich ein anderer neuer Weg als für Abraham. Wichtig ist, dass wir offen sind für das, was Gott an Neuem für uns bereithält. Auf jeden Fall möchte er, dass wir Segen erfahren, das Gute, was er für uns hat, und dass wir Segen sein können für andere. Abraham wurde ein Segensbringer. Letztendlich kommt aus seiner Familie der Messias, den Gott geschickt hat, Jesus. Ob Abraham damals das schon so wusste, ich glaube ja mal eher nicht. Er wusste, wie sein Leben, was für eine Bedeutung es haben würde. Aber so ist Gott, dass er uns zum Segen macht für Menschen, manchmal tatsächlich ohne, dass wir das mitbekommen. Vielleicht erzählt jemand in 35 Jahren mal, da war mal jemand, der hat mir damals in der Schule gesagt, wenn es mir schlecht geht, dann bete ich. Das hat mich so beschäftigt, jetzt 35 Jahre später leuchtet das nochmal auf und ich glaube, ich muss dem mal so auf die Spur kommen, was das meint. In manchen Berichten von Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, gibt es solche Mosaiksteine. Und nicht immer erfahren wir davon. Das wäre manchmal schön, wenn man das immer mitkriegen würde. Aber lassen wir doch Gott die Freiheit, dass wir Mosaiksteine zum Segen sein können für andere Menschen, ob wir das jetzt mitbekommen oder nicht. Es soll ja Menschen geben, die sich selber überschätzen. Haben wir ja noch nie von gehört. Die glauben, sie können alles. Kommt ja bei uns nicht vor. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich ständig unterschätzen. Kennen wir auch gar nicht. Die immer glauben, sie machen immer sowieso alles nicht richtig und Gott kann sie überhaupt nicht gebrauchen. Wie auch immer wir ticken, ob wir uns eher überschätzen oder unterschätzen, Gott kann und will etwas mit uns anfangen. Das wird, finde ich, an der Geschichte von Abraham deutlich, denn Abraham war überhaupt nichts Besonderes. Der hatte auch keine christlichen Vorerfahrungen. Geht auch schlecht. Irgendwann hat er zum ersten Mal Gottes Reden gehört. Irgendwann ist es das erste Mal. Gott kennt sich aus mit uns. Er kann mit uns etwas anfangen, egal wie wir ticken. Gott kennt unsere Fähigkeiten, er kennt auch unsere Grenzen. Er weiß, was unsere Komfortzone ist und was für uns schon ein richtiges Abenteuer ist. Er sieht unseren Charakter, er kennt unsere Begeisterung für das eine oder andere. Und er weiß, wohin es mit unserem Leben noch gehen kann. Er kann etwas mit uns anfangen. Hier in dieser Geschichte nutzt er einen Migranten, wenn man das mal so ins heutige Deutsch übersetzt. Um Heilsgeschichte zu schreiben, um seine Geschichte mit Menschen zu schreiben, benutzt Gott einen Migranten, der zum Segen wird für alle Völker. Ob dieser Migrant Abraham bei uns eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hätte, und die Chance gehabt hätte, so ein Segen zu werden. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mal eine Idee über unser Denken über Menschen nachzudenken. Liebe Gemeinde, ich bin davon überzeugt, dass Gott auf jeden Fall etwas Großartiges mit uns machen will, so wie wir hier sitzen. Was immer wir schon erlebt haben in unserem Leben, was immer uns im Moment auch gerade stresst oder traurig macht, Gott kann das gebrauchen für andere. Wenn wir einfach mal losgehen und uns trauen, beziehungsweise ihm trauen. Also, ich glaube, wir müssen uns und ihm trauen. Dann geht das. Denn er weiß, was er vorhat und was so ungenutzt noch in dir schlummert, was vielleicht noch gar nicht so rausgekommen ist. Und wie auch immer unsere Schritte sind, die wir jetzt gehen müssen, wie Abraham damals, sind auch wir nicht alleine. Gott geht mit, Gott bereitet vor, Gott begleitet. Ich glaube, die Voraussetzungen sind ganz einfach. Bereit sein, hören, wahrnehmen und reagieren. Bereit sein für Gott, hören auf das, was er sagt, wahrnehmen, was das bedeutet und darauf reagieren. Vielleicht gibt es ja jetzt einen Schritt, der dir schon längst klar ist, wo du weißt, ja, ich weiß, in diesem Jahr ist dieser Schritt dran. Dann mach das doch für dich gleich so innerlich fest und sag das Gott, ja, ich will das gerne. Ich brauche vielleicht noch Hilfe. Schick mir doch Hilfe. Jemanden, der mir hilft, das zu tun. Und ob du Gott schon kennst oder nicht, egal. Vielleicht ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, einen Schritt zu tun auf diesem neuen Weg. Gott will segnen und dich zum Segen machen. Dich, Vanessa, und uns alle. Das wünsche ich uns, dass wir das erleben, dass Gott uns segnet in unserem Leben und dass wir auch ein Segen sind für andere Menschen. Amen.